Heute geht es ums Glashaus, es geht um eine Sporthalle und einen Supermarkt.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen bei Hömmer Herten, dem Podcast der Hertener Allgemeinen. Heute mit zwei Gästen. Bürgermeister Fred Toplak ist da. Herzlich willkommen.
Ja, auch ein Hallo nach da draußen und danke für die Einladung.
Und Frau Dr. Babette Nieder ist auch da, Vorsitzende der SPD in Herten. Herzlich willkommen.
Ja, danke sehr. Auch herzlichen Dank für die Einladung und Hallo an die Zuhörer.
Gut. Es ist jetzt exakt ein halbes Jahr her. Da waren Sie das letzte Mal hier im Studio zusammen, damals noch gegeneinander sozusagen im Wahlkampf. Jetzt müssen Sie ja zusammenarbeiten. Sie als Bürgermeister, Sie im Rat und dementsprechend haben wir uns jetzt mal gedacht, wir holen mal nochmal Themen auf den Tisch, die an Wichtigkeit nicht verloren haben, an denen Sie auch beide nach wie vor arbeiten. Und das erste wäre jetzt das Glashaus. Das ist ja am Ende der letzten Ratssitzung, ich nenne es jetzt mal am Rande, erwähnt worden. Ne? Da haben ja nicht alle mit gerechnet, dass das Thema noch aufkommt. Um mal drüber zu sprechen, wir haben vorletztes Mal war das, glaube ich, da habt ihr drüber gesprochen, da war ich selber nicht da. Da habt ihr so schön gesagt, das Laute vom Leisen trennen, darum geht es unter anderem.
Da habe ich nur den Bürgermeister zitiert.
Ja, wunderbar. Dann ist das so das beste Stichwort. Erzählen Sie erstmal, was soll da nach Ihren Vorstellungen denn passieren?
Ich versuche mich kurz zu fassen. Das Laute vom Leisen trennen sollte das so ein bisschen einfach greifbarer machen. Ich glaube, vorweg müssen wir mal schicken, dass das Glashaus ein paar Jahrzehnte Dreh- und Angelpunkt der Herthener Innenstadt war und auch ist und auch zukünftig bleiben soll. Das ist schon mal ganz wichtig zu verstehen. Es geht nicht um irgendwas abzuschaffen, sondern ich glaube, wir haben in den letzten Jahrzehnten nicht nur eine gesellschaftliche Veränderung, eben auch spürbar in allen Innenstädten, gerade im Ruhrgebiet, eine Veränderung durchlebt, wo ich es mit als meine Aufgabe und Pflicht sehe, zu versuchen, ein Stück nachhaltig in die Zukunft zu gucken, wo müssen wir hin, um unsere Innenstadt wieder zu stärken, aber eben auch um Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger auf einem hohen Niveau und auf dem bestmöglichen Niveau dann auch zu befriedigen und entgegenzukommen. Und das war ein Grund dafür. Und dann ist das so die Geschichte mit der Henne und mit dem Ei. Wann erzählt wer was? Und für mich war es wichtig, das im Rat einmal schon mal kundzutun. Natürlich haben wir das vorher innerhalb der Verwaltung, des Verwaltungsvorstands, aber auch mit den Mitarbeitenden aus den jeweiligen Bereichen schon mal angesprochen, dass wir jetzt in eine Diskussion gehen. Das heißt, wir als Verwaltung sehen uns in der Pflicht, eine Basis zu schaffen, aufgrund von unseren Ideen und Vorschlägen, um dann mit den Fachbereichen, den Fachausschüssen, letztendlich dann mit dem Rat in die Diskussion zu gehen, um andere Meinung einzuholen, wer was bewertet, was ist gut, was ist schlecht, was können wir noch verbessern. All das wird sich in den nächsten Monaten herauskristallisieren müssen, dass wir hoffen, dass wir jetzt im Sommer in die Diskussion einsteigen können, und da hängt so vieles dran, da bin ich auch erstmal im ersten Schritt, glaube ich, fertig. Am 30.09. wollen wir stichtagmäßig Fördertöpfe abgreifen, nenne ich es mal so. Und bis dahin müssen wir eine Aussage treffen können, wie weit wir das verbinden können mit den Umgestaltungen sonstigen in der Innenstadt. Mhm. Und deswegen haben wir uns dieses Datum gesetzt, wann wir in die Kommunikation einsteigen, wann wir in die Tiefe gehen und bis wann wir dann eine Entscheidung treffen müssen.
Dieser Fördertopftermin, sage ich mal, also das geht da um Landeszuschüsse für die Innenstadtneugestaltung im Allgemeinen. Da geht es ja um drei Plätze und genau. da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Ist ja auch relativ unstrittig, im Rat zumindest gewesen, was da geplant ist. Und übers Glashaus wurde da aber nur so mit so einer Silbe am Rande erwähnt.
Ist auch jetzt nicht, ich sag mal, die erste Priorität gewesen, weil auch aus der Kommunikation der Fraktion und des Rates sind die Platzumgestaltungen vorrangig. Die waren auch schon am weitesten vordiskutiert und ausdiskutiert, auch wenn wir da natürlich auch noch nicht am Ende der Meinungsbildung sind. Und wir haben dann, vielleicht auch ein Stück weit ich, beschlossen, das Glashaus mit in diesen Gedanken mit einzubeziehen und zu sagen, wenn wir dann schon in eine erste Rutsche in diese Beantragung gehen, sollten wir schon vielleicht die ersten Maßnahmen mit berücksichtigen. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, bei dem Glashaus reden wir im ersten Schritt erstmal über TGA, also technische Gebäudeausstattung. Das Thema haben wir schon seit 10 Jahren im Rat, was im Glashaus alles gemacht werden muss. Angefangen vom Brandschutz, von Energieeffizienz, angefangen von Heizsystemen, Elektrik etc. Das hat Dringlichkeit. Und das wäre vielleicht auch der erste Schritt zum Einstieg.
Und da ist eine Menge zu tun. Da ja. haben Sie schon auch bei Ihrer Ankündigung, kann ich mich erinnern, dass Sie kandidieren wollen als Bürgermeisterin, darauf hingewiesen, dass das Glashaus für Sie eine ziemlich hohe Priorität hat.
Absolut. Frau Dr. Nieder, ne? Absolut. Deswegen, Sie haben es gerade selbst gesagt, Herr Toplak, die Diskussion ums Glashaus ist ja wirklich schon älter. Und ich hätte mir auch schon gewünscht, dass viel früher wir das Thema angehen. Ich hatte noch in meiner Eigenschaft als Beauftragte für Energie und Innovation das Thema, dass wir allein schon durch eine energetische Sanierung neu einfach die Lüftung und Heizung unheimlich viel sparen könnten. Und aber da sind wir uns dann wirklich einig. Ich hatte auch in der letzten Sitzung, als wir diskutiert haben über die Plätze, darum gebeten, dass das Glashaus mit einbezogen wird jetzt in das neu eingereichte ISEC, also in dieses Innenstadtprogramm und Konzept. Das finde ich sehr gut. Ich finde auch, es ist ein Fortschritt, das war nicht immer, das habe ich nicht immer so vernommen, auch im Wahlkampf nicht, dass jetzt Sie nochmal deutlich gesagt haben, das Glashaus ist in der Innenstadt in Herten ein Frequenzbringer, es ist ein Leuchtturm und es ist in unserer Region, würde ich wirklich sagen, der schönste Veranstaltungsort auch, den man hier weit und breit hat. Was jetzt natürlich spannend ist, in der Diskussion in den letzten Jahren ist ja auch immer wieder die Rede gewesen davon, was passiert mit der Bibliothek, der dritte Ort. Und da wünsche ich mir natürlich in der Tat, dass der zuständige Ausschuss, dessen Vorsitzende ich zufällig bin, nämlich der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport, dass der darüber natürlich erstmal debattiert. Ich war etwas überrascht, dass das dann so unter Mitteilung der Verwaltung kam. Aber wir haben ja dann am 16. Juni den Ausschuss. Und da, denke ich, müssen wir dann wirklich nochmal gucken, wie wir das auch sicherstellen, dass jetzt nicht aus dem Glashaus ein Ort wird, wo Gott sei Dank immer noch Veranstaltungen stattfinden, aber wo man dann zum Beispiel durch Umzug, VHS und so weiter dann am Ende außer den Verwaltungen nur und Veranstaltungen hat und nicht mehr den Ort der Bürger und der Begegnung, der die Bibliothek ist. Und bei der Bibliothek, was eben das Thema war, vielleicht hier für unsere Zuschauer, Zuhörer nochmal, dieser dritte Ort, das ist so ein Begriff, dass man sagt, neben Familie, neben Beruf müssen wir Orte haben, an denen man sich treffen kann, an denen man sich begegnen kann. Und insofern möchte ich auch nochmal reagieren auf das Leise und Laut. Mein Wunsch, und so hatte ich es bisher auch von Frau Dobberke immer verstanden, mein Wunsch wäre schon, dass in dieser Bibliothek oder wie auch immer man es dann nennt, sich diejenigen begegnen, die einfach nur dahin gehen, um ein Buch auszuleihen, die vielleicht auch in Ruhe da mal was lesen wollen, aber eben auch die Jugendlichen, die an einem Computer arbeiten für ihre Schule und natürlich die Familien mit den Kindern. Ich habe mir nochmal die Ausleihzahlen angesehen, also da ist die Herthener Bibliothek wirklich ganz besonders gut, was die Kinderbibliothek angeht. Und diese Orte, wo sich Gesellschaft, wo sich die Bürgerinnen und Bürger treffen, ich glaube, die brauchen wir im Moment mehr denn je. Und das Glashaus in der Tat bietet sich für mich dafür an. Aber nochmal, wir werden ja dann sicherlich Gelegenheit haben, im Ausschuss auch nochmal im Detail die Pläne zu hören. Und Glashaus mit in die Förderung zu bringen, finde ich auf jeden Fall gut. Und dass jetzt dieser Spuk vorbei ist, brauchen wir das überhaupt und können wir stattdessen irgendwas quadratisch praktisch gut machen und diesen tollen Leuchtturm und dieses wunderbare Gebäude dann einfach irgendwie abschreiben, dass das jetzt vom Tisch ist, das begrüße ich sehr. Und da würde ich aber auch mal sagen, da hat auch die Debatte, die wir dazu geführt haben, wohl auch dazu beigetragen und das freut mich.
Ich hätte noch mal eine Nachfrage zu dem Laut und Leise. Ich habe zumindest wahrgenommen, das ist tatsächlich in der Vergangenheit, wir haben auch kürzlich noch eine Leserzuschrift dazu gekriegt, anonym leider, die genau das sagte, das stört offensichtlich den einen oder anderen, ich kann nicht wirklich sagen, wie viele, der normal Lesenden da, dass es da manchmal laut wird. Und ich habe sogar von der Verwaltung im letzten Jahr, also nicht unter Ihrer Führung, Herr Toplak, gehört, dass es da auch in dem Personal Probleme gab. Ne? Also dass das Personal der Stadtbibliothek nicht zufrieden damit war, dass sich da, sagen wir mal, jung und alt manchmal unschön am dritten Ort begegnen. Wie werten Sie das und wie werten Sie das, Frau Dr. Nieder? Das ist ja offensichtlich nicht konfliktfrei, die Lage da.
Und ich glaube, sie liegt ein Stück weit auch in der Natur der Sache. Wie ich gerade im Eingangsstatement gesagt habe, muss das jeder für sich selber bewerten. Ich bewerte das für mich. Wir haben eine gesellschaftliche Veränderung. Wir haben auch eine andere sozioökonomische Gestaltung in der Innenstadt. Das heißt, das, was jetzt in Vergangenheit ein bisschen, ich nenne es wirklich vorsichtig, ein bisschen manchmal für Unruhe sorgt, ist eben, dass die Jugend, die jetzt nachwächst, und die sich auch in der Innenstadt aufhält und auch aufhalten soll dort und die auch über das Glashaus an Bildung, an Information und an Gemeinschaft und an Vielfalt heranführen möchten, dass das so ein bisschen konträr ist zu den Menschen, die eben in Ruhe ein Buch lesen wollen, in Ruhe ihr Magazin blättern wollen, die auch mit den Bibliothekaren im Austausch sind und sich über solche Dinge unterhalten, das passt nicht mehr. Wie gesagt, das laut und leise sollte das so ein bisschen nur symbolisch machen. Die Wirklichkeit ist aber doch so, dass die jungen Menschen in der Innenstadt einen Platz suchen, einen Platz brauchen. Da geht es nicht einfach um WLAN einschalten oder abschalten. Da hängt schon ein bisschen mehr auch an gesellschaftlicher Verantwortung dran. Und es gibt genügend Beispiele, nicht nur in der Welt. Sie haben ja heute selber das Unperfekthaus genannt, was ich auch nur in Ansätzen im Glashaus sehe. Aber ich glaube, wir können mit dem Glashaus einen Ort schaffen, der eben jung und alt verbindet, indem wir die Aufenthaltsqualität in dem ganzen unteren Bereich so anpassen würden, dass dort eben Begegnung von jung und alt auch konfliktfrei stattfinden kann. Denn diese Konflikte, die wir jetzt gerade oder die Sie angesprochen haben, die werden Sie zum Beispiel im Perfekthaus nicht finden. Ja, da gehen die Leute gezielt auf ihre Angebote ein. Und deswegen sage ich an der VHS zum Beispiel, also außerschulische Bildung, da geht es ja nicht darum, das Büro der VHS umzuziehen ins Glashaus, um die alte Villa freizuziehen. Es geht darum, um die kreativen Angebote, um die Bildungsangebote ins Glashaus zu holen. Also das Angebot, was jetzt auch noch viel in Schulen stattfindet, etc., ins Glashaus zu holen. Der nächste Punkt wäre die Kreativwerkstatt, ne, die ja auch jetzt im Moment bei 2.500 bis 3.000 Jugendliche liegt, die im Jahr dieses Angebot wahrnehmen, dann haben wir 2.500 bis 3.000 Jugendliche, die in den Räumen im Glashaus auf mehreren Etagen eben die Kreativwerkstatt dort eingelagert, eben miteinander zusammenarbeiten und genau wie bei Sport und bei Musik und bei solchen Sachen, die eben Verbindung schaffen, wollen wir dafür einen Ort schaffen. Da sehe ich eben das Ganze gepaart mit unserem Kulturbüro als Angebot, eben mit Veranstaltungen, die auch wieder zielgruppengerecht dann arbeiten kann. Da kann kommunales Kino rein, da können ganz viele Dinge rein. Aber wenn ich all das will, dann muss ich mir irgendwann die Frage stellen, funktioniert das noch mit einer guten Bibliothek? Und die stelle ich einfach nur im Raum. Ich entscheide das nicht. Aber ich bin der Meinung, dass ich, und auch da muss ich dann, wenn ich mich wiederhole, manchmal sagen, ich habe 4 Kinder, ich weiß, wie die lernen und meine Kinder fahren zur Westfälischen Hochschule, die fahren nach Recklinghausen zur Hochschule mit 4, 5, 6, 8 Leuten, treffen sich dort am Wochenende, am Samstag, am Sonntag, wenn das Glashaus zu hat und lernen. Und so ein Ort würde ich gerne in Herten haben. Wo auch immer der ist, da kann man jetzt viel darüber spekulieren.
Praktisch dritter Ort Glashaus, ja? Dritter Ort Stadtbibliothek, nein.
Auch.
Verstehe ich das richtig?
Stadtbibliothek im Glashaus, nein? Oder? Nein, die Stadtbibliothek, ich würde sie am liebsten teilen, aber auch nochmal, wir reden hier über Ideen. Ich würde sie am liebsten teilen, ich würde für die junge Generation, für die, die auf dem Gymnasium sind, die in der Ausbildung sind, die in Bochum studieren, würde ich einen Ort schaffen wollen, einen viel kleineren Ort. Die brauchen nicht viel. Die haben eine digitale Zugangskontrolle, die können autark arbeiten, die können theoretisch 24/7 einen Raum nutzen, wo ich Fachbücher, wo ich schulische Unterlagen habe, wo ich all diese Dinge zur Verfügung stellen kann, wo junge Leute sich treffen können und können eben ihren Lernmodus, den sie zum Teil durch Corona lernen mussten, alleine selbstständiges Lernen auch ausüben. Da gibt es ganz tolle Orte zu. Und ich würde eben alles andere in einen zweiten Teil packen, weil man das auch Zielgruppen genauer steuern kann mit der Aufenthaltsqualität, mit dem Angebot, mit den Medien, die sich ja auch gewechselt haben.
Muss mal, alles, was ich Roman, muss mal versuchen zu verkürzen. Also
ich würde gerne auch mal was sagen jetzt.
Darf ich? Ja, es macht ja Sinn, wenn man erstmal das Gesamte gehört, dann kann man ja losfeuern.
Lass ich mal vielleicht einmal Frau Dr. Nieder erstmal. Ja,
darf ich mal eben zwischenfragen, Herr Zuplak? Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie von einer zweigeteilten Stadtbibliothek gerade erzählt haben? Ich bitte um eine kurze Antwort.
Eine Möglichkeit.
Okay.
Entweder gesamt
dann ich das richtig
oder
verstanden.
Geteilt, wenn man es möchte.
Alles klar.
So. Okay. Also erstmal habe ich gerade auch gehört, dass es nicht darum geht, die Villa freizuziehen, sondern dass es darum geht, Angebote der VHS oder der Kreativwerkstatt
im
Glashaus zu machen. Ah, okay,
beides.
Gut, da sind wir dann
schon. Die Villa freizuziehen, aber alles ins Glashaus.
Ja, dann wird es aber natürlich schwierig, wie das funktionieren soll, diese Angebote in diesem Glashaus, denn die Quadratmeterzahlen sind endlich und gleichzeitig die ganze Verwaltung. Da muss ich sagen, habe ich große Bedenken, ob das funktioniert. Die Angebote fände ich super, das andere wäre ich nicht dafür. Ich möchte aber nochmal eingehen auf das Thema ganz am Anfang, Konflikte. Ja, Gesellschaft ist auch nicht konfliktfrei und ich glaube, die Lösung dafür ist A, das Glashaus hat mehrere Etagen. Ja, also wir müssen nicht alles an einem Ort konzentrieren, aber B, sicherlich auch, dass sich die Anforderungen an Bibliotheken und das Personal auch verändern. Also dass man vielleicht auch eine Mischung aus, ich sag mal, dem klassischen Bibliothekar und Menschen, die da auch, was Sozialarbeit angeht und so, vielleicht einen anderen Zugang zu haben. Und dann würde ich natürlich schon sagen, jetzt zu sortieren, wie ist die Bibliothek für die Jungen und wie ist die Bibliothek für die Bücherfreunde. Ich glaube, es gibt bei den jungen Bücherfreunde und bei den alten und das Arbeiten in der Bibliothek, ich meine, das ist wirklich ja ein Klassiker, wo es allerdings, da bin ich auch der Meinung, dringend geboten wäre, dass die Öffnungszeiten der Bibliothek in Herten angepasst werden an die Lebensverhältnisse der jungen Menschen, die lernen, aber auch der Familien. Also mehr Öffnung am Wochenende geht zum Beispiel in Recklinghausen auch. Da wäre sicherlich angebracht, nicht nur Öffnungszeiten für Leute, die nicht berufstätig sind. Und
Recklinghausen hat auch einen Schichtdienst für den kommunalen Ordnungsdienst, Herten auch nicht.
Ja, da sind wir bei einem anderen Thema. Ja,
wir bräuchten
Thema.
Da auch einen Schichtdienst.
Aber natürlich könnte man, also ich weiß nicht, ob das Schichtdienst ist, aber zumindest, wenn die Verwaltung ja auch für die Bürger da ist, dann sollte man das eben auch an den Zeiten machen, wo viele Leute da sind, und deswegen wäre das mit dem Wochenende gut. Ich möchte auch nochmal was sagen zu den Angeboten in der Tat, zu überlegen, die Kreativwerkstatt, die jetzt ja so ein bisschen in der Realschule, ich sag mal, so ein bisschen versteckt ist, das wieder stärker in die Innenstadt zu kriegen, finde ich gut. Wir hatten ja auch gute Erfahrungen gemacht in der Zeit der Kulturhauptstadt mit so einem Kulturkiosk im Grunde im Glashaus. Ein kommunales Kino, das ist, wenn Sie da nochmal reingucken wollen, ist auch Teil meines Programms gewesen, zu sagen, dass man diesen Raum unten, der eben auch fensterlos ist, wenn man es denn geregelt kriegt, was die Norm angeht, Sicherheit und Technik, ja. Ne, wäre natürlich dafür sehr geeignet. Also ich glaube, die Diskussion zeigt, dass es lohnt sich in der Tat, sich mit dem Glashaus zu befassen. Aber die Bibliothek im Glashaus ist natürlich wirklich auch ein Highlight, lange Jahre mit vielen Preisen ausgestattet. Und die jetzt zu trennen, ich glaube, das macht keinen Sinn. Ob alles an diesem Ort, ich denke, das kann man, wie gesagt, wenn man nicht die Verwaltung hinzieht, sondern die Aktivitäten für die Bürger als ein Haus der Bürgerinnen und Bürger das sieht. Aber nochmal, auch da, ich will jetzt dann auch der Diskussion, die wir am 16. Juni, wir haben das auf die Tagesordnung gesetzt, im Ausschuss haben, auch nicht vorgreifen. Und dann werden wir ja wahrscheinlich auch etwas konkreter sehen, als jetzt nur in dieser Mitteilung, was die Verwaltung sich vorstellt, wie das funktionieren soll.
Okay. Man hört schon, da ist ziemlich viel zu regeln noch und relativ viel im Fluss, ne?
Ich würde vielleicht noch auf einen Aspekt, den Frau Dr. Nieder durchaus richtig genannt hat, ich den aber aus einer anderen Perspektive sehe. Das ist, wenn man sich mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen lange unterhält und wenn man sich über die Jahre anschaut, unter welchen Arbeitsbedingungen, da sind wir auch ein Stück beim KOD, deswegen war da gerade die Brücke. Ich muss ja immer gucken, was hat über viele Jahre funktioniert und warum und kann das in der Zukunft funktionieren und warum. Und wenn ich das übereinbringe und rede dann mit den einzelnen handelnden Akteuren, dann erfahre ich, dass natürlich ein Bibliothekar ja eine Ausbildung gemacht hat und auch einen Anspruch hat. Den kann ich jetzt nicht mit drei Sozialarbeitern zusammenbringen und sagt, und gleichzeitig guckt ihr, dass die Jugendlichen ja nicht vom Balkon springen. Übertreibe jetzt. Ne?
Also Sie haben im Rathaus unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Ausbildungen. Sie werden doch nicht sagen, ja, oder ich in meiner Firma, die kann man doch zusammenbringen.
Lassen, das verstehen, Frau Dr. Nieder. Wir haben unterschiedliche Mitarbeiter. Aber wenn ich die alle in einem Raum bringen will und die sollen sich alle vertragen, dann bin ich immer beim kleinsten Kompromiss. Deswegen ist mein Gedanke, die gezielte einzusetzen und ne, eine Jugend- und Lern- und Studierbibliothek hat einen anderen Anspruch als eine Bibliothek für Romane und Kinder und Dings. Mhm. Das, nochmal, ich bin ja nicht dafür sozusagen, das muss getrennt werden. Ich sage nur, ich kann es mir gut vorstellen, so einen Lernort für die 16- bis 25- oder 28-Jährigen zu schaffen. Ich glaube, dass sie einen anderen Anspruch haben als die von 4 Jahren bis 12 Jahren und die von 40 bis 80 Jahren. Ja. Ich glaube und ich müsste, wenn ich das könnte, wenn ich deren Lernatmosphäre gestalten kann, sehen die anders aus, die Welt. Heute, das mag vor 30 Jahren alles gut funktioniert haben, aber ich glaube eben, das wird in Zukunft nicht funktionieren. Deswegen sollte man sich jetzt Gedanken machen, wo man hin will.
Also die Bibliothek, um das auch nochmal klar zu machen, die sollte sich modernisieren und das sollte verändert werden. Ich bin nicht dafür, dass wir einfach sagen, wir machen 20 Jahre das genauso weiter. Dafür gab es ja einen langen Prozess, wo der Förderverein für die Bibliothek im Glashaus auch einbezogen war. Dafür gibt es nochmal auch verschiedene Etagen, verschiedene Räume, in denen man sein kann. Ich möchte nur noch eins sagen, also Romane zum Beispiel, gerade junge Leute, ne, diese Young Adults, wenn Sie mal gucken, was in Leipzig bei der Buchmesse gerade abgeht, gerade die lesen auch Romane und deswegen würde ich das nicht so trennen. Ich glaube, dass die Welt sich ein Stück weit individualisiert hat. Das gilt aber für junge Menschen genauso wie für ältere Menschen und der Bibliothekar oder die Bibliothekarin sollte natürlich das Ganze im Blick haben, das ganze Budget, das Ganze, was ausgeliehen wird. Und im Moment ist es auch so, wenn Sie mal in die Bibliothek gehen, dass das natürlich auch sortiert ist. Und wenn ich da mein Buch für meine nächste Urlaubsreise hole, ist das an einer anderen Stelle, als wenn ich ein Kinderbuch für einen Dreijährigen mehr da raushole.
Ich empfehle da mal mit den beteiligten Akteuren zu sprechen.
Ich kenne die ganz gut, Herr Toplak, brauchen Sie keine Sorgen zu haben. Die kenne ich schon lange und gut,
Frau
ich bin schon lange
Nieder,
in dem Förderverein.
Wäre schön, wenn Sie mich nicht anschreien. Zweitens habe ich nicht gesagt, dass Sie die nicht kennen. Ich habe nur gesagt, es wäre schön, wenn Sie mit denen auch mal sprechen.
Ich spreche. Ja, also Herr Toplak, eins können Sie mir nicht absprechen, dass ich nicht oft in der Bibliothek bin.
Warum fühlen Sie sich angesprochen?
Weil Sie gerade sagen, ich spreche nicht mit denen. Deswegen haben Sie gerade gesagt, aber ist jetzt gut.
Ich habe gesagt, es wäre schön, wenn man mit den Beteiligten mal sprechen würde.
Okay, Mann, das lasse ich stehen.
Mann und Frau, kleingeschrieben.
Ja. Gut, halten wir mal angesichts der Zeit so ein bisschen fest, es ist noch viel zu diskutieren, es sind noch viele Ideen, die ausgetauscht werden müssen.
War Sinn der Sache.
Ganz genau. Nur bevor wir jetzt monothematisch werden, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Bei Zeiten werden wir garantiert nochmal ausführlicher darüber reden. Und
ich bitte drum.
Dann kommen wir jetzt einmal ganz kurz zum Werbeblock.
Okay.
Alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr natürlich bei uns auch auf hertena-allgemeine.de und in der HA-Plus-App. Und da haben wir nach wie vor das Angebot 6 Monate für 1 Euro. Ihr könnt ihr einfach austesten und euch angucken, was wir sonst noch alles haben neben diesen Themen. Wir haben natürlich Livestreaming, Bildergalerien, alles Mögliche mit dabei. Lohnt sich auf jeden Fall, mal reinzuschauen. Des Weiteren läuft unsere Aktion Taschengeldjäger nach wie vor. Das richtet sich an 13- bis 17-Jährige, die sich ein bisschen was dazu verdienen wollen mit dem Verteilen von Zeitungen und Prospekten. Und da schaut mal unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, da findet ihr alle weiteren Infos. Und wenn ihr im Bereich Verkauf einen Job sucht, dann schaut mal unter exploreyourtalents.de/jobs. Da findet ihr unter anderem Stellen für Telesales Manager und auch nach wie vor für einen HR Payroll Manager. Wenn euch das was sagt, dann seid ihr vielleicht sogar genau richtig. Schaut mal auf die Seite und da könnt ihr euch dann direkt auch bewerben. So, dann kommen wir jetzt zum zweiten Thema, was eigentlich schon einen ziemlichen Bart hat, aber immer wieder neue Aspekte gebracht hat. Jetzt haben wir Rosa-Parks-Schule. Nach über 10 Jahren ist die Diskussion ja dann doch mal vorbei, mehr oder
einige
weniger.
Einige Schritte weiter,
nennen wir es mal so genau. Jetzt geht es aber um die Sporthalle vor allen Dingen. Und zwar in Verbindung mit den Herthener Löwen, mit dem durchaus erfolgreichen Basketballteam. Das würde gerne eine Arena da stehen haben. Oder ja, eine Arena tatsächlich da stehen haben, mehr oder weniger. Eine Sporthalle, die zumindest bestimmten Anforderungen entspricht, wie zum Beispiel 2000 Zuschauer fassen zu können und ähnliches. Was halt jetzt mit den bisherigen Plänen nicht so ganz übereinpasst. Und da gibt es Diskussionen.
Und es gab auch einen Beschluss.
Genau. Führ du das mal fort. Du bist da noch mehr.
Ja, es wurde nach einigem Hin und Her beschlossen, dass man jetzt eine Halle baut, die 1000 Tribünen-Sitzplätze hat. Das ist, da war die SPD anderer Meinung. Die
kann das gerne gleich nochmal erläutern. Frau Lieder,
genau, wird das gleich erläutern. Das ist jetzt so, das ist eigentlich eine deutlich komfortablere Halle, als da jetzt ist und auch größer, auch von einem Zuschauerkontingent her größer und so weiter. Es ist nur nicht so, dass die Herthener Löwen darin künftig in einer Pro-A-Liga spielen könnten.
Genau, das habe ich gerade nicht erwähnt, es geht um den Aufstieg, den möglichen.
Genau. Und da ist eben die Liga relativ streng und sagt, wir brauchen 2000 Besucherplätze. Mhm. Und die können in der Halle wohl so nicht geboten werden. Gleichzeitig sagte die Stadtverwaltung auch, man kann da nicht einfach so eine große Halle hinsetzen, weil ansonsten das baurechtlich schwierig würde. Die Anwohner haben Rechte und es ist eine ziemlich komplexe Geschichte. Wir werden, glaube ich, in ein paar der Details noch eintauchen. Vielleicht zuerst Sie, Frau Dr. Nieder, warum hätte man da was anderes beschließen sollen, als das, was beschlossen wurde?
Also zunächst mal muss ich doch nochmal sagen, Rosa-Parks-Schule, das war natürlich ganz wichtig, dass es diesen Beschluss gab und wir sind damit noch nicht zu Ende, denn jetzt haben wir den Beschluss, aber jetzt muss es natürlich auch gebaut werden und möglichst schnell und gut gebaut werden.
Und die ganzen Gutachten kommen zu Lärm und Verkehr und sowas.
Genau, und jetzt fangen wir ja erstmal an mit dieser Volumenstudie und den Gutachten. Und bei den Gutachten wird sich herausstellen, ob diese Tausenderhalle und die Schule an dem Grundstück, was Lärm, was Verkehrsanbindung angeht, ob das dann so alles durchgeht. Und die Anregung, die wir gegeben haben, war, und da waren wir nicht alleine zunächst mal mit der Anregung, wir haben auch mit den anderen Parteien darüber gesprochen, dass man jetzt vielleicht nochmal schaut, an dem alten Standort, wo jetzt die Rosa-Parks-Schule ist, ob nicht dort, wo schon sehr viel für den Sport getan wird und getan wurde, wo wir mit Festia Disteln, mit sowohl den Fußballern, den Leichtathleten, als auch mit den Aktivitäten, die auch vom Stadtsportbund im Vakuumertal gemacht werden, mit der Klaus-Bechtel-Halle, da vielleicht durchaus schon jetzt sagen können, das ist so ein kleines Sportzentrum in Herten, was viele Leute auch attraktiv finden. Und das würde natürlich, wenn man an dem Standort eine größere Halle hätte, die dann für Wettkampfsport geeignet ist, würde das natürlich das nochmal aufwerten. Und man hätte, und das hat mich in der Tat geärgert in der Diskussion, ja nicht eine Löwenarena, wir reden nicht vom Gladiatorenkampf, sondern man hätte eine Sporthalle mit Tribüne, die schon lange gewünscht wird und die natürlich nicht nur für diese Spitzensportler der Löwen, die jetzt bis in die Playoffs gekommen sind, dazu nochmal herzlichen Glückwunsch übrigens, gleich erste Mal in der Pro B und schon so weit nach oben, sondern wir hätten dann natürlich auch für die Handballer, für die Volleyballer, für die Hallenfußballturniere einen Ort. Und unsere Anregung war, dass man für die Schule entsprechend dann an dem Schulstandort etwas kleiner etwas macht, wo man auch keine Tribüne braucht, aber dann eben auf der anderen Seite eine solche Halle, zumindest das mal prüft, ohne, und das möchte ich nochmal betonen, ohne jetzt in irgendeiner Weise für die Rosa-Parks-Schule das, was jetzt gemacht wird, was natürlich jetzt auch nach dem Beschluss gemacht wird mit dem Volumen für eine größere Halle und den notwendigen Planungen mit den Gutachten in irgendeiner Weise zu verzögern. Das war der Ansatz, den wir dabei verfolgt haben.
Und Ihre Stadtverwaltung und Sie selber sagen, in erster Linie wäre das zu teuer, ne?
Oh, das ist ein bisschen kurz gesprungen, aber wenn man es auf den Punkt
naja, reduzieren es war, glaube ich, war, glaub ich ja, ein glaube, Kernargument.
Ich glaube, Frau Dr. Nieders Argumentation geht ja noch in eine andere Richtung. Der Antrag, der abgelehnt wurde, in das Verfahren genau zu prüfen, das kann man nicht aufgrund von ein paar Zahlen und HOI prüfen, sondern man muss schon in eine Planung gehen und muss schon Planungsleistung und Planungsarbeit investieren, um am Ende zu sagen, reden wir über 35 oder reden wir über 45 Millionen. Und ist eine zweite Halle, die ja einen Steinwurf entfernt von der anderen Halle ist, dann auch noch verkehrlich vertretbar? Jetzt stellen Sie mal vor, in beiden Hallen werden gleichzeitig auf den einen spielen vielleicht Handballer bei 1000 Zuschauern.
Und der neuen das war Rosa nicht Park das, was wir vorgeschlagen haben.
Habe ich nicht geredet von der Wirklichkeit. Da spielen vielleicht Handballer und auf der anderen Seite spielt Basketball. So wäre es ja gewünscht, dass beide Sporthallen... Nee,
das war tatsächlich nicht so gewünscht. Vorgeschlagen war eine Einfeldhalle an der Schule, also ohne Tribüne und so.
Ja, aber da habe ich ja ein klares Statement zu gesagt. Also eine Rosa-Parks-Schule mit 1400 Schülern mit einer Einfeldhalle.
Also erstens da fehlen mir
die Worte ja, für.
Aber erstens hat die Schule 1100 Schüler. Zweitens ist natürlich
nach
angedacht...
Vorne denken.
Ja, ich glaube 1400 wäre zu viel, da würde ich lieber Ihnen anraten, nochmal andere Schulen zu bauen.
Wir bauen die Schule aber nicht für 900, sondern wir bauen die Schule...
Ich rede von 1100, Entschuldigung.
Ja.
Aber jetzt nochmal zu dem Thema. Niemand hat gesagt, es soll gleichzeitig ein großes Sportevent auf dem neuen Grundstück stattfinden und auf dem Grundstück an der Fritz-Erler-Straße. Alles, was wir gesagt haben, ist, und da haben wir auch zugehört übrigens, was die Anwohner sagen, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn für die Schule natürlich bis 16 Uhr Schulbetrieb ist, dass man dann nach 16 Uhr und am Wochenende, wenn größere Sportevents sind, den Standort, der tatsächlich etwas weiter weg ist von den Anwohnern und der eh schon mit Sportplatz und so weiter belegt ist, dass man den dann dafür nutzt. Das war der Vorschlag und nicht einmal 1000 und einmal 2000. Und weil Sie das Geld angesprochen haben, Herr Schmidt, es gibt zum Beispiel in Schwelm eine Halle, die gebaut wurde, die diesen Anforderungen der Pro-A-Liga entspricht, die aber nicht nur für Basketball, sondern eben auch für andere Sporthallen eingerichtet ist. Und die Leute dort sagen, dass diese Halle für 10 Millionen gebaut wurde, weshalb ich diese 35, 45 Millionen, also ich hätte zumindest gerne mal von Herrn Scholz da Erklärungen, wie das zustande kommt, wo
jetzt
diese
Summen
herkommen.
Jetzt müssen Sie dem unschuldigen Hörer sagen, wer ist Herr Scholz?
Verzeihung, ja, es geht um unseren Hochbau und den verantwortlichen Geschäftsführer für den Hochbau bei der Stadt Herten.
Ja, und der Herr Scholz hat aber, glaube ich, innerhalb der Stadtverwaltung gesagt, das würde teurer als nur 10 Millionen, ne?
Ich will mich darüber gar nicht streiten. Nochmal, es gibt immer Beispiele von bis. Deswegen habe ich mich in die Mitte bewegt. Ich kann Ihnen jetzt auch Bauten zeigen, die 40, 60 oder 80 Millionen kosten. Deswegen bleibe ich ja bescheiden. Ich sage, wenn wir darüber reden, für einen Verein.
Nein, nicht für einen Verein. Das habe ich nicht gesagt, Herr Toplak. Es geht nicht um einen Verein. Es geht darum, eine große Halle mit Tribüne für Veranstaltungen.
Vielleicht haben Sie irgendwann Lust, mich ausreden zu lassen.
Ja, nur wenn Sie mein Wort umdrehen. Das habe ich nicht gesagt für einen Verein.
Ich habe doch gar nicht von Ihnen gesprochen, Frau Dr. Nieder. Ich kann für mich alleine sprechen. Wenn wir eine Halle für einen Verein, der Pro-Liga A Ambitionen hat, bauen, für alle...
Wir bauen keine Halle für einen Verein. Es tut mir leid, wenn da in der Zeitung steht Löwenarena, dann stimmt das nicht. Es geht darum, eine Halle zu haben mit Tribüne, die von verschiedenen Sportarten zu verschiedenen Zwecken und zwar auch zum Beispiel zu dem Fußballturnier mit den Schülern genutzt werden kann. Und das Thema 2000, da haben Sie natürlich recht, das ist die Anforderung für die Pro-A-Liga. Aber daraus darf jetzt nicht geschlossen werden, wenn wir eine Sporthalle bauen.
Für einen Verein, der 2000 Zuschauer braucht. Die anderen brauchen die nicht.
Ja, aber der Unterschied zwischen den 1000 und den 2000 Zuschauern, das ist der Punkt, um den es hier geht. Und da bin ich der Meinung, dieser Unterschied, wenn wir mal in Herten jetzt einen Verein haben, der so gut ist, werden auch die anderen nicht böse sein, wenn wir eine
jetzt
Veranstaltung
sind wir
haben.
Bei 2000. Einem Verein,
nein, wir sind
so
nicht bei einem
doch.
Verein. Wir sind dabei, eine Halle zu haben, die man mehrfach nutzen kann.
Können
und
wir
zu
die
sagen,
anderen auch?
und zu sagen, dass der Profisport auch für den Breitensport sicherlich eine Attraktivität und eine Anziehungskraft hat. Und ich finde, wenn es Menschen gibt, die diese Ambition haben, das zumindest zu prüfen und nicht zu sagen, da machen wir 1000 und das ist doch auch schön, das finde ich legitim und das finde ich, sie haben gerade sich zu Recht für die Jugendlichen eingesetzt. Wenn die lernen, dann kann man sich auch für die Jugendlichen einsetzen, die sich für Basketball begeistern und andere Sportarten.
Vielleicht schaffen sie es irgendwann, andere Meinungen zu ertragen. Ich bleibe dabei, wenn wir für einen Verein eine Halle bauen, die Bedingungen haben, dass sie 2000 Zuschauer unterbringen müssen. Die haben die Volleyballer nicht, die haben die Handballer nicht. Alle anderen Sportverbände haben diese Latte nicht so.
Beziehungsweise es gibt auch keine Vereine in Herten, die in der Nähe von der ersten Liga sind.
Unabhängig davon, ich unterstelle ja keinem Verein nicht diese Ambition zu haben. Auch die Volleyballdamen vom TuS Herten spielen oben mit, könnten theoretisch in die dritte Bundesliga aufsteigen. Und ich aber fest, die haben alle, darum geht's nicht, die haben alle,
ich weiß.
Die ganzen Verbände haben alle viel niedrigere Anforderungen. Nur die Pro-Liga A Basketball hat die Anforderungen so hoch, wo ich sage, dann bauen wir für diesen einen Verein für 35 Millionen eine Halle.
Nicht für 35 Millionen, das wissen wir nicht, was das kostet. Das wird nicht 35 Millionen kosten. Sie können zwischen 1000 Tribüne und 2000 Tribüne, können Sie nicht sagen, dieser Unterschied ist ein Unterschied von 20 Millionen. Das ist Quatsch.
Ich glaube, in der Ratssitzung wurden...
Ich versuche das jetzt nicht weiter zu erklären, dass ich, wenn ich eine separate Halle baue, die 2000 Zuschauer passt, die Tribünen so angeordnet haben müssen, als alle Regularien der Pro-Liga A erfüllt werden, dann wird diese Halle, und das ist meine persönliche Meinung, mindestens 35 Millionen Euro kosten. On top zu all dem, was wir sonst in Herten
dann
für den Sport machen.
Dann schauen Sie nach
machen.
Schwellen, wo das nicht so ist.
Ich schaue nicht nach Schwellen. Mir reicht
Herten. Ja, fände ich aber mal gut, wenn man auch mal über die Stadtgrenze hinaus...
Mir Herten. Und ich kann selber rechnen, ohne nach Schwellen schaut. Und nochmal, ich bleibe dabei. Ich sehe mich nicht in der Lage, ich befürworte das nicht. Das können ja alle anderen befürworten. Meine persönliche Meinung lasse ich mir nicht nehmen. Ich möchte es nicht verantworten und werde es nicht unterschreiben, für einen Verein für 35 Millionen Euro eine separate Halle zu bauen.
Ich möchte keine 35 Millionen dafür ausgeben, um das nochmal deutlich klar zu machen. Darum geht es hier nicht.
Die ich so nicht brauche. Ich brauche die Halle für keinen anderen Zweck als für diesen Verein. Ich mag die Herthner Löwen. Ich traue sehr gerne Basketball, aber trotzdem habe ich eine andere Verantwortung als Bürgermeister und auch als Person.
Wir haben ja hier ein Gespräch, was sozusagen, was man Streitgespräch nennen könnte.
Gerne.
Ich möchte trotzdem mal einmal eine Linie ziehen und sagen, was eigentlich unbestritten ist.
Gerne.
Es gibt tatsächlich momentan nur einen Verein in Herten. Ich sage nicht, dass die SPD sagt, wir müssen für einen Verein was bauen, aber es gibt nur einen Verein in Herten, der sozusagen von dieser 2000er Halle, sagen wir mal, existenziell profitieren würde. Und es gibt von Seiten der Stadtverwaltung blöderweise, noch zu Zeiten ihres Amtsvorgängers, Vorlagen, in denen drinsteht, diese 2000er Halle würden die Herthener Löwen regelmäßig benötigen. Da steht auch kein anderer Verein. Also die Stadtverwaltung selber hat die Herthener Löwen da ins Spiel gebracht. Deswegen das so ein bisschen als Erklärung für die Zuschauer, warum wir eigentlich von einem Verein reden. Dass man so eine große Halle am Ende für alle Vereine nutzen kann, ist ja
kann
auch vollkommen außer Frage. Aber das nur zur Erklärung, warum wir hier so sehr von einem Verein überhaupt reden. Aber tatsächlich hat auch die SPD, um das klar zu machen, nie gesagt, statt Herten bau eine zweite Halle. Ne, da muss ich dann jetzt der Sachlichkeit halber Frau Dr. Nieder recht geben. Die SPD hat gesagt, guck doch mal, wie teuer das würde und ob das ginge, eine zweite Halle zu bauen. Und dazu wurde in der betreffenden Ratssitzung von der Stadtverwaltung gesagt, das würde ungefähr 10 bis 12 Millionen Euro mehr kosten, als wenn man das nicht so täte. So, das ist jetzt meine sachliche Information, die ich...
Ist doch schön, wenn wir drei Meinungen haben, ne, und die ertragen können, ne? Finde ich gut.
Ja, also man sieht, in dem Thema steckt reichlich Musik drin. Die Herthener Löwen sind auch tatsächlich ein Sympathieträger, ne? Das ist ja auch bei Ihnen beiden unbestritten. Es ist nur die Frage, was gibt die Stadt Herten, ist jedenfalls für mich immer so dabei, unterm Strich die Frage, was gibt die Stadt Herten an der Stelle an Geld aus?
Ja, wobei das natürlich, ich sag jetzt mal, da sind Sie ja mehr Fan als ich, Schalke und Gelsenkirchen, da hat man immer zwei Rechnungen. Da hat man das, was man ausgibt, und da hat man das, wie man davon profitiert. Und so eine Rechnung in beide Richtungen könnte man natürlich auch machen, wenn man jetzt einen Verein hat, der wirklich bundesweit bekannt ist. Aber nur bitte nochmal für alle, die jetzt zuhören und zuschauen, es ist ja völlig richtig, was Sie sagen. Wir haben nicht gesagt oder wir haben nicht die Position, egal was es kostet, wir brauchen jetzt die Halle für die Löwen, für die Pro A, sondern wir haben nur gesagt, wir sind jetzt dabei, solche Pläne zu machen. Lasst uns doch mal gucken, ob nicht vielleicht sogar für die Anwohner die Lösung mit wirklich einer kleinen Sporthalle für die Schule an der einen Stelle und einer Halle an der anderen Stelle sogar besser wäre. Und was hätte das für Konsequenzen, finanziell, planerisch, zeitlich und so weiter? Das war die Anfrage. Und Rosa-Park-Schule, absolute Priorität.
Vielleicht schaffe ich es noch, zwei kleine Anmerkungen. Die Schalke Arena hat einen Verein gebaut und nicht die Stadt Gelsenkirchen.
Ich habe Ihnen ja auch gar nicht gesagt, dass die Stadt das alles bezahlen soll. Das habe ich ja gar nicht gesagt, sondern dass man mal prüft, vielleicht, wie das gehen könnte.
Vielleicht hören Sie den Satz zu Ende zu. Nachdem der Verein die gebaut hat, ich habe mit dem Vorstand der Herrner Löwen ganz am Anfang, bevor das im Rat und bevor das exorbitant, hätte ich fast gesagt, diskutiert wurde, vorgeschlagen, dass immer unter Zustimmung des Rates später, weil ich kann das ja nicht entscheiden. Ich sage, ich habe aber Flächen im Auge. Ich sage, ich biete euch an, eine Fläche zu suchen. Ich sage, die circa, weiß ich nicht, 10.000, 12.000 Quadratmeter braucht für so eine Halle. Ich sage, das wäre ein Kapital von circa 4,5 Millionen Euro. Ich sage, wenn der Rat das beschließt, ist das für uns nur ein Bilanzwert. Wir stellen dem Verein diese Fläche, dabei auch Gelsenkirchen und Schalke, deswegen die Brücke. Und der Verein hat dann auf dieser Fläche die Schalke Arena gebaut. Das können wir in Herten auch. Deswegen habe ich den Verein gebeten, geht in euch, guckt, habt ihr einen Sponsor, wie es in fast allen größeren Stadien der Fall ist. Da ist eine Stiftung hinter, da sitzt ein Mäzen hinter. Das ist in den meisten Fällen niemals die Stadt, die so eine exorbitante Summe für einen Verein investieren kann. Allein schon aus dem Gleichstellungs- und Gerechtigkeitsgedanken hin nicht, weil man ja ganz viele andere Vereine riskieren müsste. So dank dem Verein. Ja, deswegen steht immer eine Privatperson hin, das sind die, die im Stadion angeschrien werden, die das Geld gegeben haben, um dieses Stadion zu bauen. Und das haben wir den Herrner Löwen angeboten. Und da, wie gesagt, Vorbehalt des Ratsbeschlusses, Fläche kostenlos zur Verfügung zu stellen, und sucht euch jemand, der euch so eine Arena mitbaut. Und ob die Stadt sich dann nachher an gewissen Infrastrukturmaßnahmen beteiligt noch finanziell, das kann man ja alles im zweiten Schritt. Aber ich bleibe dabei, es kann nicht sein, dass eine Stadt das ganze Paket alleine stemmt. Und dann sehe ich mich in der Verantwortung für alle Vereine in Herten. Und dann kann ich das nicht beantworten.
Also Punkt. Ich kann ja nur wünschen, dass in der Tat möglichst wenig öffentliches Geld dafür ausgegeben wird. Ich kann auch sagen, wir haben die Planung für die Sporthalle, die nicht nur für die Löwen gemacht wurde. Also vielleicht kann man ja nochmal gucken, was mit diesen Mehrkosten ist. Aber ich persönlich, und da bin ich jetzt doch überrascht, weil ich mich ja auch politisch für Herten interessiere, höre zum ersten Mal, Herr Toplak, von diesem Gespräch und diesem Angebot, was Sie gemacht haben.
Habe ich verschriftlich kommuniziert, und der Verein weiß es. Und die Ratsmitglieder
gut,
auch.
Dann ist ja gut, dass ich heute hier hingekommen bin, schön, wenn das so ist.
Hat sich das doch gelohnt.
Steile Lernkurven auf allen Seiten.
Ja.
Ja.
Ich bin ungern der Themen jetzt abbricht.
Ich würde sagen, wir können an dieser Stelle zum nächsten Thema gehen.
Genau.
Weil zumindest haben ist klar geworden, worum es eigentlich geht, und dass da auch noch ein bisschen was kommt.
Absolut.
Weil wir werden ja diese ganzen Gutachten erst noch kriegen, und daran wird ja auch noch ein bisschen weiter diskutiert werden.
Ja, alles klar. Okay. Dann kommen wir jetzt zum dritten Thema. Da müssen wir ein bisschen komprimieren, sonst sind wir gleich bei einer Stunde schon angelangt. Das wird's, dann wird es ein bisschen sehr lang. Es geht um einen Supermarkt und ein kleines Wohngebiet, was zwischen Langenbochum und Transvaal sozusagen entstehen soll, hinter dem Autohaus Schürmann.
Das Transvaal haben Sie jetzt extra gesagt.
Ja, möchten Sie einen Supermarkt in Transvaal haben?
Ja, aber es ist die nördliche Grenze.
Das ist Malergebiet, Frau Dr. Nieder.
Aber es ist ja tatsächlich die nördliche Grenze von Langenbochum, mehr oder weniger. Und
absolut,
ja. Ja, da gibt es jetzt mittlerweile eine Online-Petition unter anderem, weil da sind nicht alle so mit einverstanden. Ne? Das ist ein strittiges Thema.
War auch im Rat, sagen wir mal, im Ausschuss noch dagegen, bei dem einen Punkt dafür, bei dem anderen und im Rat dann beide Punkte durch. Also sprich, ein Supermarkt soll gebaut werden und zumindest die Fläche vorbereitet werden, noch weiter, wo ist das, praktisch hinter dem Supermarkt, schräg dahinter, wenn man so will. Wenn man von Herten aus guckt, rechts dahinter.
Ja.
Die soll dann praktisch für Wohnungsbau vorbereitet werden. Wohnungsbau, der dann vielleicht in 5 Jahren stattfindet. Das wurde dann mehrheitlich so beschlossen. Auch in diesem Fall sind unsere beiden eingeladenen Gäste anderer Meinung. Nämlich Herr Toplak dafür und Frau Dr. Nieder war dagegen. Zusammen mit den Grünen an der Stelle. Ne?
Mhm. Und vielleicht ein kleiner Hinweis. Es ist ja nicht beschlossen worden, dass wir dort bauen, sondern es ist beschlossen worden, dass wir jetzt ins Prüfverfahren einsteigen, wo in alle Beteiligungen, alle Gutachten etc. erstmal das Verfahren überhaupt möglich machen oder auch nicht möglich machen.
Ja, da haben Sie natürlich recht. Wir werden demnächst so einen Kursus machen, wie Bauplanung geht.
Ja, da arbeiten wir gerade.
Ja. Okay. Eine 10-teilige Serie.
Ja, mindestens.
Vielleicht, was haben Sie an dem Supermarkt zum Beispiel auszusetzen? Weil eigentlich, da denkt man so bei einem Supermarkt, naja, kann man dagegen sein? Weil er schafft ja eigentlich eine Möglichkeit für Menschen, nämlich einzukaufen.
Ja, okay. Also ich glaube, erstmal einkaufen ist natürlich wichtig, aber es gibt ganz viele andere Bedürfnisse. Mhm. Und da würde ich jetzt an der Stelle mal sagen, das ist ja ein Grundstück, was von der Pferdesportgemeinschaft genutzt wird, wo viele Kinder sind und wo eine tolle pädagogische Arbeit geleistet wird. Und da finde ich erstmal Kinder vor Konsum, zumal wir in Herten wirklich, glaube ich, nicht darunter leiden, dass wir nicht genug Supermärkte haben. Jetzt weiß ich, dass man gesagt hat, das ist doch ein toller Supermarkt, zu dem man zu Fuß gehen kann. Und außerdem ist es ein Vollsortimenter. Also ich muss ehrlich gestehen, dieser Begriff Vollsortimenter ist nicht das, was ich so im Alltag nutze, aber gut, ich weiß nicht, ob das den riesen Unterschied macht.
Ja,
ich
gut, habe, aber ich hab, einmal kurz für unsere Zuhörer, ja, Vollsortimente heißt zum Beispiel
Rewe, Edeka
und
Aldi wäre dann kein dann Vollsortiment eben,
genau, mehr. Und genau, es gibt in dem Raum sozusagen wenig bis keine Vollsortimenter und eben reichlich, ja, Lidl und Co.
So, und es gibt einmal, wie gesagt, das Thema Pferdesportgemeinschaft und ein grünes Entree für die Stadt. Es gibt zweitens das Thema, dass der Ortskern in Langbochum, gebe ich zu, schwierig, da wünschte man sich mehr. Und als ich Kind war, gab es da auch Supermärkte, die auch funktioniert haben mit etwas kleineren Quadratmeterzahlen, aber das ist heute nicht mehr üblich.
Leider, ja.
Jetzt haben wir da aber immer noch Rossmann, wir haben eine Bäckerei und wir haben einen Metzger. Und ich möchte auch wirklich durch diese Ansiedlung, und ich glaube, das teilen viele Bürger, nicht diese Geschäfte, die dort sind, in diesem kleinen Ortsteil Zentrum in Gefahr bringen. Und der dritte Punkt ist einfach, deswegen ist das ja auch im Moment ausgewiesen an dieser Grenze Naturschutz. Ich weiß, dass es nicht, vielleicht auch das nochmal für diejenigen, die sich das anhören, es ist nicht etwa in der übergeordneten Planung als Naturschutzgebiet ausgewiesen, sondern es wurde in Herten erstmal so ausgewiesen. Aber es handelt sich um eine Feuchtwiese und eine Feuchtwiese, wo man schon vor vielen Jahren gesagt hat, die ist ökologisch wichtig und für das Klima wichtig. Da kann man sich ausrechnen, wir haben gerade die Zahlen wieder gehört, wie dramatisch sich das Klima verändert. Das ist natürlich heute noch wichtiger. Und der Ort ist auch insofern schwierig, weil es da eben so einen Geländesprung gibt. Es gibt da einen Bach. Was macht man damit?
Naja, und die Feuchtwiese ist tief. Ne?
Genau, also der Geländesprung 3 Meter, wie geht man damit um? Naja. Es gibt das andere Problem, wenn man sagt, da soll jemand zu Fuß aus dem Mühlenviertel dahin, dann hat man natürlich die Feldstraße, die überquert werden muss. Man hat auch die Frage Anlieferung mit LKWs zu diesem Supermarkt. Also ich glaube, die meisten Leute gehen mit Wegeverbindungen irgendwie, wenn sie von der Arbeit kommen oder so einkaufen und brauchen an der Stelle nicht diesen Supermarkt. Ich möchte das Stadtteilzentrum erhalten, ich möchte den ökologischen Wert erhalten und ich möchte die Pferdesportgemeinschaft an dieser Stelle erhalten und als Entree für die Stadt. Wenn der Investor sagt, das wird ein tolles Entree, weil da ein Supermarkt ist, tut mir leid, Jetzt ist das ein schönes Entree für die Stadt. Sie haben es ja auch nochmal hervorgehoben an Ihrem eigenen Grundstück, wenn man da reinkommt, wo Sie unsere schönen Härten stehen haben. Und ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht diesen Supermarkt an der Stelle.
Okay. Herr Toplak, Sie haben eine andere Meinung, weiß ich. Sagen Sie mal.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich versuche mich trotzdem kurz zu fassen. Fange ich vielleicht mal mit dem für mich persönlich am wichtigsten an. Die Pferdesportgemeinschaft, mit der ich seitdem meine Kinder klein waren, sehr eng verbunden bin, mit denen ich auch regelmäßig immer im Austausch bin, unabhängig des Vollsortimenters. Der Unterschied übrigens zwischen Discounter und Vollsortimenter ist, ein Discounter hat im Schnitt 4.500 Artikel und ja, Vollsortimenter im Schnitt 22.000 Artikel. Das gibt zumindest ein Bild davon, ob ich meinen Tagesbedarf, Wochenbedarf oder Monatsbedarf beim Discounter decke oder beim Vollsortiment.
Ich glaube, das muss
das
man
unseren, ist ein persönlicher das Anspruch, muss man unseren, den muss ja, kann ja jeder für sich
Zuschauern sehen. Und Zuhörern wahrscheinlich auch nicht erklären. Ich glaube, den Unterschied zwischen Rewe und Aldi kennt jeder.
Ich wollte es nur noch mal an Zahlen festmachen. Bleiben wir bei der PSG. Ich mag Susi sehr und ihr Mann, wir haben vor 2 Wochen noch zusammengesessen.
Susi Poveska,
das
ist die Vorsitzende.
Die Vorsitzende, aber letztendlich auch der Kopf und die treibende Kraft seit, hätte ich jetzt fast gesagt, 30 oder 40 Jahren bei der PSG. Weiß gar nicht, ja. Und ich habe ihr nochmal in die Hand versprochen und ich halte mein Wort, wir machen nichts ohne die PSG. Mit wir meine ich natürlich die Stadt oder wir auch als Verwaltung und speziell in dem Fall aber ich. So, und es war seit Jahren wird dieses Gespräch geführt. Wie möchte sich die Pferdesportgemeinschaft weiterentwickeln? Das heißt, wenn wir die ausgewiesene ASB, also allgemeiner Siedlungsbaufläche, und das ist parallel der Posumer Straße, der große Bereich, der im Moment noch der allergrößte Bereich der Weideflächen für die PSG darstellt und der Rest ist landwirtschaftlich genutzt und verpachtet.
So, also wir sprich, haben, da wird Heu gewonnen, ne?
Das erste Stück wird Heu gemacht für, als Futtermittel, aber eben auch im Sommer, so wie jetzt eben, dass die Pferde dort grasen. Das gleiche passiert auf der besagten Fläche, wo der Vollsortimenter stehen soll, was ca. 6% der Futtermittel, also Heumittel für die PSG sind. Und das steht eigentlich auch schon seit langem fest, dass auch die PSG sagt, die 6% sind jetzt nicht entscheidend, Existenzentscheidung, also nichts bedroht die PSG, wenn diese Fläche, wo geht jetzt nur über den Vollsortimenter, wegfallen würde.
Ich glaube, wir müssen die Susi Poveska mal einladen.
Sollen wir dann direkt? Also ich glaube auch, wir brauchen jetzt nicht uns darüber unterhalten, wer die besser kennt.
Darum geht es gar nicht. Die ganze Familie, und das ist jetzt gerade im Übergang auf die Tochter, deswegen ist die Tochter da eigentlich sogar der richtige Ansprechpartner, weil die das zumindest gerade abwägt, das zukünftig weiterzumachen, weil die Poewska sich in Ruhestand versetzen möchten. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es geht doch um die klare Aussage meiner Person, aber auch der Verwaltung. Wir werden nichts machen gegen die PSG. Deswegen habe ich immer gesagt, ich habe mindestens zwei Wünsche. Der erste ist eben, irgendwann dort eine Wohnbebauung zu machen auf der Posumer Straße, die ja nichts Schöneres sein kann mit dem Anschluss an einen Ponyhof, wenn ich das mal so symbolisch sagen darf. Also ein familienfreundliches Wohngebiet mit Anschluss an einen Ponyhof ist eigentlich eine wunderschöne Vorstellung. Dabei müssen wir natürlich sicherstellen, dass die PSG an dem Standort, wie sie jetzt sind, auch überlebensfähig da bleiben können. Das muss garantiert sein, das heißt, die Weideflächen müssen ersetzt werden. Dafür bin ich, oder sind wir in Verhandlungen mit anderen Feldern auf der anderen Seite der Posumer Straße, um Weidenflächen auszugleichen. Aber jetzt sind wir schon ein Stück weit, Entschuldigung, in der Wohnbebauung. Eigentlich haben wir ja nur das Thema Vollsortimenter. Dann gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Das sind 6% der Weidefläche, die Familie Schirmann, der PSG, über 40 Jahre kostenlos zur Verfügung gestellt hat, weil sie gesagt haben, eine Hand wäscht die andere, ne, wir brauchen nicht mähen und ihr könnt die Pferde da draufstellen. Und die Familie hat das Grundstück jetzt verkauft und wir haben eben über viele Jahre festgestellt und auch in meiner ersten Amtszeit, wir haben keine Chance, innerhalb des Stadtkerns ein Vollsortimenter auf Fläche unterzubringen.
Es wäre natürlich immer schön, wenn der mitten in Langenbogen
das war der Wunsch, könnte, haben wir 4,5 Jahre in der Wirtschaftsförderung versucht. Wir haben versucht, Gebäude aufzukaufen, wir haben Investoren da gehabt, wir haben alles rauf und runter gerechnet, bis wir 2019 zum Entschluss gekommen sind, das lässt sich wirtschaftlich nicht darstellen, im Ortskern ein Vollsortimenter unterzubringen. Dann war lange Ruhe, Jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben, dadurch, dass der Herr Schirmer in den Ruhestand geht und jetzt das Feld abgeben will, dann werden die Karten neu gemischt und dann muss man sich die angucken, wie will man damit umgehen. Und deswegen haben wir vorgeschlagen, an dieser Stelle ein Vollsortiment dazu bauen. Und dann einfach aus dem Grunde, weil wir haben auf 15.000 Einwohner kein Vollsortiment, das heißt Schärlebeck hat kein und Langbochum hat kein. Und es ist nicht die Aufgabe der Stadtverwaltung, die Wirtschaftlichkeit, die Rentabilität etc. zu berechnen. Das hat in allen Gutachten der Investor belegt, dass für ihn das Projekt wirtschaftlich ist. Das ist nicht unsere Aufgabe, das ist seine Aufgabe. Und deswegen befürworten wir an der Stelle, um eine nachhaltige Vollversorgung für 15.000 Menschen mit Blick auf die nächsten 15, 20 Jahre auch zu haben. Ob im Ortskern, was sicherlich berechtigt ist, von Frau Dr. Nieder darauf hinzuweisen, dass wir einen Fleischer dort haben und eine Bäckerei dort haben.
Der bitte nicht weggehen soll, da kaufe ich auch einen.
Nein, ich kenne den Herrn Bellendorf sehr lange, das ist ein toller Fleischer, der hat Arbeitung nach seinem Ruhestand eben übernommen und das ist auch gut, aber trotzdem können wir beide nicht, der Herr Bellendorf nicht und auch der Herr Gartenbrücker nicht, den es sorry nicht mehr gibt, sondern der Christian Zipper macht das, ich bin mit allen in Kontakt, wir wissen nicht, Sie haben das selber vielleicht mitbekommen, wie weit Gartenbrücker Öffnungszeiten runterfährt, das heißt von einem Café am Sonntag oder am Samstag sprechen wir ja da schon nicht mehr. Ne? Wir können morgens unsere Backwaren da kaufen, aber am Nachmittag hat der Laden zu. Und ne, ich halte es für wertvoll, wenn Langbochumer und Schärlebecker eben zukünftig bis 21 Uhr eben dann auch Backwaren dort kaufen können wieder und auch einen Kaffee haben. Also und auch im schlimmsten Falle oder im besten Falle, wie man es will, auch die Fleischversorgung, Frischfleischversorgung in dem Fall beim Vorsortiment, weil ja auch immer eine extra Fleischerei dann eigentlich drin ist. Es ist ja nicht der Gebe selber, die das machen. Ja.
Also
war ein Rundumschlag. Nehmen Sie
das okay. Frau Dr. Nieder, Sie haben schon ein paar Mal angesetzt.
Ja, genau, ich hab ein paar Mal angesetzt. Also erstmal finde ich, dass man ein Stück weit mit dem, was Sie jetzt wieder machen, was Sie schon vorher gemacht haben, also mit dem Spekulieren, wie geht's weiter mit dem Bäcker, mit dem Metzger, glaube ich, hilft man den ansässigen Geschäften nicht zugunsten eines Investors, der bisher noch nicht in Herten war. Ob das Ganze wirtschaftlich ist, ist insofern natürlich wichtig. Da ist ja auch noch ein Gutachten zu machen, was insgesamt das Einzelhandelsgutachten geht. Das ist ja ein bisschen älter. Wir haben ja die Hoffnung, glaube ich, dass wir das teilen, dass demnächst ein Vollsortimenter in der Innenstadt zusätzlich ist und dass sich dadurch die Versorgungslage dann auch noch mal verbessert in Herten.
Hoffentlich hat der immer genug freie Parkplätze.
Und dann wollen wir mal schauen, dass mit den Parkplätzen, wenn wir das jetzt heute noch anfangen, dann wären wir gar nicht fertig. Ne? Also, aber ich will nur damit sagen, es wäre natürlich schon wichtig, auch da eine Idee zu haben, wie das Ganze sich wirtschaftlich entwickelt, zu sagen, das macht der Investor, der ist halt in der Frankfurter Gegend, Schofs ist jetzt eine neue GmbH gegründet, aber da sind die pleite gegangen. Also wäre nicht schön, wenn uns sowas passiert. Deswegen gehe ich mal davon aus.
Aussagen schon mal aufs Glatteis.
Ja, aber
ich wäre vorsichtig mit öffentlichen Aussagen in wirtschaftlichen Verhältnissen von Unternehmen.
Ich bin aber der Meinung, wir müssen auch vorsichtig sein, was die Nachhaltigkeit angeht in Herten. Und wir können jetzt nicht völlig unkritisch sagen, was da passiert und Sie sagen, das ist nachhaltig. Ich sage, das ist nicht nachhaltig, weil wir sowohl ökologisch da ein Risiko eingehen und nicht wissen, wie tatsächlich, im Moment scheint es bei den Bürgern nicht der Fall zu sein, wirklich angenommen wird, dass an der Stelle da ein Supermarkt ist. Und dann möchte ich trotzdem auch noch mal wissen, was Sie denn für eine Alternative für die Pferdesportgemeinschaft haben. Also zum Beispiel die Weidefläche ist doch völlig klar, da sind jetzt die Kinder, die Ponys von der Weide holen, dahin bringen und so. Wenn Sie dazwischen jetzt eine Straße haben und Weideflächen weiter weg, ist das natürlich nicht das Gleiche. Das muss man sich klar machen. Und insofern ist immer schön, wenn man sozusagen alles miteinander vereinbaren kann. Aber man muss sich auch manchmal ehrlich machen, dass man nicht alles gleichzeitig machen kann. Und Sie haben jetzt einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, den Sie auf den Weg gebracht haben für diesen Vollsortimenter. Und da können Sie jetzt nicht sagen, dass in jedem Fall nichts passiert, außer, oder wie wollen Sie das machen? Wollen Sie das jetzt stoppen, wenn die Pferdesportgemeinschaft dann doch feststellt, ist irgendwie ein Problem oder wie soll das gehen?
Das Wohnbaugebiet, das hatten wir ausgeklammert, hat damit nichts zu tun. Wir reden über den Vollsortimenter hier und der hat mit der PSG So rein gar nichts
zu tun. Der hat nicht gar nichts damit zu tun. Sie haben zwar gerade gesagt 6% nur, aber Sie können nicht sagen, es hat nichts damit zu tun. Ich gebe Ihnen natürlich recht, dass es ein großer Unterschied ist, ob wir jetzt auch noch über die Wohnbaufläche reden.
Genau.
Sie können nicht sagen, es hat nichts damit zu tun. Das stimmt ja nicht, weil es effektiv zurzeit von der Pferdesportgemeinschaft genutzt wird.
6% der Fläche. Ja, und die Frau Poreska und der Pferdesportverein stimmt dem zu, dass diese 6% nicht existenzbedroht sind. Und damit ist das Thema eigentlich durch.
Nee, nicht eigentlich durch, weil Sie ja schon vorhaben, das haben Sie ja auch gerade gesagt, das ist heute nicht unser Thema, dass Sie das in Verbindung dann sehen mit diesem Wohngebiet. Nein, dann können Sie nicht, also von daher glaube ich schon, es wäre gut zu überlegen, wie es dann wirklich aussehen könnte. Aber nochmal, wir sind da unterschiedlicher Meinung. Es werden jetzt die entsprechenden Gutachten auch zu dem Thema, wie das Ganze klimatisch läuft, wie es mit der Entwässerung läuft. Auch da möchte ich übrigens sagen, Entwässerung ins Lippegebiet. Da ist mir wichtiger, dass wir jetzt klären, wie es mit der Rosa-Parks-Schule geht. Das ist nämlich aus meiner Sicht wirklich gemeinnützig und Daseinsvorsorge. Und dann kann man immer noch nachher gucken, wie man, wie gesagt, für einen externen Investor und einen Supermarkt das regelt, aber das wäre mir wichtiger, dass wir da klären, dass wir da die Entwässerung haben und nicht an dieser Stelle. Aber nochmal, wir werden sehen, wie es ausgeht. Wir haben im Rat unsere Position deutlich gemacht. Viele Bürger sind jetzt dabei, ihre Position deutlich zu machen und Sie haben da eine andere Position, die Sie gerade auch geschildert haben.
Ja, und am Ende wird man sehen, wenn da ein Supermarkt entsteht, da hatte doch, glaube ich, irgendwer im Rat auch gefrotzelt, dass man da mehr als einen Menschen aus Langenbochum begrüßen wird bei der Eröffnung.
Wir gehen von 1500 am Tag aus.
Ja.
Und ich gehe auch jetzt jede Wette ein, dass es mindestens 1500 am Tag wären, also mindestens 1490, die dort nie hingehen wollten.
Man wird das natürlich alles sehen. Ich kann im Übrigen tatsächlich beide Standpunkte sehr gut nachempfinden. Ich finde auch den Härtener Ortseingang, wie er jetzt aussieht, sehr schön. Also wenn man von Norden kommt, ne, man kommt auf was Grünes zu und hat dann erst ein Autohaus. Und wenn ich denke, da kommt schon vorher Bebauung, Bebauung gibt so viel, Grün so wenig, denke ich immer. Ist also schön. Andererseits wohne ich in Langenbochum und kaufe auch gerne ein. Und bin natürlich mehr bei Discountern, als mir manchmal lieb ist, muss ich gestehen.
Weil die Riet ja direkt nebenan ist, wo man wunderschön mit dem Rad hinfahren kann und auch das eine oder andere sogar auch am Wochenende holen kann.
Ja, ich weiß. Die Bauernhöfe, die laden immer zum Einkaufen ein. Aber glauben Sie mal, neulich habe ich Gelierzucker gesucht. Und den gab es weder bei Aldi noch bei Lidl. Ich musste mich ins Auto setzen und wegfahren. Ja.
Wie oft kaufen Sie Gelierzucker?
Öfter als man denkt wahrscheinlich.
Da ich das Marmeladenmachen gerade für mich entdeckt habe, vielleicht dreimal im Jahr. Ja, ich bin schon froh,
dass Sie den nicht im Internet bestellt haben.
Ne, das mache ich grundsätzlich nicht. Bin total altmodisch.
Dann sind wir schon zwei.
Ja. Ich glaube, auch jetzt könntest du wieder kommen. Wir haben das Thema abgehakt jetzt, ne?
Würde ich ganz gerne. Wir sind nämlich also schon bei über einer Stunde angelangt.
Upsala. Jetzt. Ja. Ist das ein Rekord jetzt?
Nein. Wir sind nah dran an Peter Kitzolkohn, ja. Das war bisher der Rekordhalter. Aber ich habe noch die Wochenendtipps. Von daher, wir werden
einen Rekord
knacken, glaube ich.
Ich hoffe, Sie hören uns überhaupt noch zu, ne? Liebe Härtnerinnen und Härtner.
Gut, kommen wir einmal ganz kurz dazu. Was ist überhaupt am Wochenende los? Was könnt ihr in der Stadt machen? Am Freitag könnt ihr zur Halde Hohe Warter findet wieder eine Fackelwanderung statt 18:30 bis 20:30 Uhr. Natürlich mit einem Guide vom RVR Besucherzentrum. Und dort ist auch der Treffpunkt. Erwachsene zahlen 13,50 Euro, 6,50 Euro für Kinder, 12 bis 17 Jahre. Eine Anmeldung wird gebeten unter hohewart.rvr.ruhe oder einfach in Herten die 1811 60. Dann gibt es für Familien noch was, auch am Fuße der Halde Hohe Wart, die große Dino XXL Expo. Das ist gerade für kleinere Kinder, glaube ich, ein ganz tolles Ding. Da kann man auf Dinos reiten, man kann Fossilien ausgraben und solche Geschichten. Und Samstag, Sonntag sind da die letzten beiden Tage, 12 bis 18 Uhr jeweils. Und der Eintritt kostet 20 Euro für Erwachsene und 15 Euro für Kinder. Dann haben wir am Samstagabend noch in der Schwarzkaue die Motorhead Tribute Band mit Motorblast. Die spielen um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr, Tickets gibt es an der Abendkasse.
Und Europax mitbringen, ne?
Ich glaube, wenn man auf solche Musik steht, dann ist man abgehärtet. Oh. Ich gehe auch ohne Europax auf den Mayday, also von daher, das funktioniert. Man merkt es nur irgendwann, dass man nicht mehr hört. Tickets, Abendkasse 30 Euro, im Vorverkauf 25 Euro. Vorverkauf findet bei Weidner Wassertechnik direkt nebenan statt. Dann haben wir Sonntag noch die Lesereihe Herten liest besonders. Die macht dieses Mal Station bei der Festischen. Das ist an der Westerholter Straße 550 und geht von 11 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist dort frei. Dann haben wir parallel noch dazu von 11 bis 17 Uhr bei Bauer Südfeld an der Backumer Straße 416 die Hochzeitsmesse. Da beträgt der Eintritt 8 Euro und da geht es um Planung, Mode, Dekoration und Fotografie bei Hochzeiten. Und letzten Endes haben wir noch eine Finissage und zwar in der Maschinenhalle in Scherlebeck. Das ist die Scherlebecker Straße 260. Da hat die Malerin Claudia Fründ und Maria Eckenkemper mit ihren Skulpturen eine Ausstellung jetzt gehabt und am Sonntag geht das zu Ende. Der Eintritt ist hier frei und langweilig wird euch, glaube ich, dann nicht werden.
Und nicht vergessen, das ist das erste Wochenende mit Scherlebecker Spargel.
Genau,
also, der startet jetzt auch. Die angesprochenen Hofläden besuchen.
Ja. Gut. Und Kaiserhof hat Spargel auf die Speisekarte.
Ja, ich zum Beispiel.
Ich genau noch ein paar andere genau, Restaurants in Herzen.
Ja. Aber nicht mit Spargel auf der Speisekarte.
Na, da warten wir mal ab. Da würde ich nicht drauf wetten.
Bei mir zu Hause wird er auch auf der Speisekarte stehen.
Kann ich einen Tisch buchen?
Ja, mal gucken. Für zwei Personen.
Genau. Alles klar. Und bevor wir jetzt noch weiter hier ausarten von der Seite, würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Frau Dr. Nieder, dass Sie dabei gewesen sind.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank, Herr Bürgermeister Toplak.
Sehr gerne.
Danke, Joachim, dass du auch dabei warst.
Jo, mach ich.
Und danke euch da draußen, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Und wir sehen uns, hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.